Gut, dann fange ich mal an. Fangen wir mal an. Ilka und ich haben das Thema vorbereitet. Wo kommt das her? Das kommt erstmal originär aus der Entwicklung und letztlich auch Verabschiedung des neuen IFRS 18 zur Darstellung der Angaben im Abschluss. Und dort gibt es Regelungen über sogenannte Management Defined Performance Measures. Ja, also vom Management festgelegte Erfolgskennzahlen oder Ergebniskennzahlen. Und da gibt es paar Interaktionen, ich sag mal so, gemeinsame Schnittmenge, man muss das genau angucken, das haben wir gemacht und würden da gerne im Fachausschuss vorstellen, um eventuell auch mal zu erörtern, ob wir hier eine Änderung in der 20 vielleicht brauchen, die aus unserer Sicht, wenn dann, minimalinvasiv sein würde. Aber ich verrate schon zu viel. Zwei Fragen haben wir zu der Analyse, die wir vorstellen. Erstmal gibt es von euch Rückfragen dazu. Und zweitens seht ihr tatsächlich auch Handlungsbedarf, was den DRS20 angeht. Ich kann ja auch alternativ über andere Verlautbarungen reden, ne? Aber möglicherweise ist das auch etwas in DRS20. Wenn wir heute noch nicht zu einem Ergebnis kommen, meine, wir sind jetzt zwar deutlich vor der Zeit und hatten ja ursprünglich eine halbe Stunde vorgesehen, ist aber ein sehr umfangreicher Foliensatz, dann können wir auch überlegen, ob wir diese Diskussion dann in einer späteren Sitzung noch fortsetzen. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an und Ilka. Danke.
Ja, ich wollte kurz an der Stelle einfach die Kerninhalte von IFRS 18 jetzt mit Bezug zur heutigen Fragestellung vorstellen. IFRS 18 ist ein Projekt, was 2024 zum Abschluss gemacht wurde. Da hat der ISB in IFRS 18 veröffentlicht. Der ersetzt künftig IFRS 1 und der hatte im Prinzip vormals drei Ziele. Zum einen die Erhöhung der Vergleichbarkeit von Abschlüssen und der Transparenz in Abschlüssen. Dann detailliertere Angaben oder Aufgliederung von Informationen im Abschluss. Und zum dritten eine höhere Transparenz eben zu unternehmensspezifischen Leistungskennzahlen. Und eben um diese drei Ziele zu erreichen, gibt es in drei Bereichen wesentliche Änderungen gegenüber IFRS 1. Zum einen gibt es eine neue feste Struktur in der G&V mit definierten Zwischensummen und verbindlichen Kategorien, die feste Ausweisvorgaben beinhalten. Das ist ein zentraler Unterschied zu IFRS 1. Zum zweiten sind neue Grundsätze zur Aggregation und Disaggregation eingezogen worden in IFRS 18, die detailliertere Anforderungen darstellen, wann Angaben stärker aufzugliedern sind oder zusammenzufassen sind, zu aggregieren sind. Und der dritte Bereich, und das ist das, was jetzt heute uns hier interessiert, sind eben erstmals Angaben zu unternehmensspezifischen Leistungskennzahlen. IFRS 18 ist ab dem Geschäftsjahr 2027 verpflichtend anzuwenden, ist mittlerweile auch indossiert. Die Indossierungsverordnung haben wir Mitte Februar gesehen. Und zu den Management Defined Performance Measures gibt es zum ersten Mal eine umfassende Definition in IFRS 18. Management Defined Performance Measures müssen drei Kriterien erfüllen. Es muss sich zum einen um eine Zwischensumme oder Summe aus Erträgen und Aufwendungen in der G&V handeln. Das heißt, es muss halt eine Kennzahl sein, die sowohl Aufwendungen als auch Erträge umfasst. Nur reine Ertragskennzahlen, wo keine Aufwendungen reinfließen, sind beispielsweise keine Management Defined Performance Measures, sowas wie bereinigte Umsatzerlöse oder zum Beispiel, sondern es muss immer eine Zwischensumme aus Aufwendungen und Erträgen sein. Es ist beschränkt auf Erfolgskennzahlen der G&V. Also es geht nicht um Free Cash Flow, es geht nicht um Bilanzkennzahlen, sondern IFRS 18 hat einen reinen Fokus auf die G&V und G&V-Kennzahlen. Also Management Performance Measures können nur Kennzahlen mit G&V-Größen sein. Free Cash Flow ist außen vor, Verschuldungsgrad ist außen vor. Es gibt eine Ausnahme, wenn es sich um eine Verhältniskennzahl handelt und eine G&V-Größe entweder im Zähler oder im Nenner dieser Erfolgskennzahl enthalten ist, dann fällt zumindest dieser Zähler oder dieser Nenner auch grundsätzlich in den Anwendungsbereich von Management Defined Performance Measures. So, Management Defined Performance Measures sind Kennzahlen, die in der öffentlich verfügbaren Kommunikation eines Unternehmens außerhalb des Abschlusses verwendet werden. Das heißt, es fokussiert die gesamte Kommunikation, Investorenpräsentation, den Lagebericht, sonstige Kommunikation mit Investoren, also in der Öffentlichkeit. Sofern in dieser öffentlichen Kommunikation außerhalb des Abschlusses eine Kennzahl enthalten ist, die die weiteren Kriterien erfüllt, ist man im Anwendungsbereich von Management Defined Performance Measures. Und zum Dritten, diese Erfolgskennzahlen beleuchten einen speziellen Aspekt der finanziellen Performance, einer Erfolgskomponente, aus Sicht des Managements. Also es muss sich um eine Kennzahl handeln, die aus Sicht des Unternehmens, die aus Sicht der Unternehmensleitung einen wichtigen Aspekt der Erfolgs, der Ertragslage des Unternehmens darstellt. So, das sind die drei Kriterien zur Bestimmung, ob es sich für eine Kennzahl um eine Management Defined Performance Measure handelt. Und dann gibt es im Standard noch explizite Rückausnahmen. Und diese Rückausnahmen beziehen sich darauf, dass solche Zwischensummen oder Summen aus Erträgen und Aufwendungen keine Management Defined Performance Measure darstellen, wenn sie entweder in den IFRS definiert ist, also es eine feste nach IFRS definierte Zwischensumme oder Summe in der G&V handelt, also eine nach IFRS definierte Kennzahl ist, oder aber in einem Katalog, einem Negativkatalog in IFRS 18 aufgeführt ist, weil sie sich eben direkt aus bestimmten Größen nach IFRS definierten Größen ableiten lässt. Also beispielsweise wäre das Bruttoergebnis Umsatzerlöse abzüglich COX, das wäre eine Kennzahl, die keine Management Defined Performance Measure ist, wenn nicht noch zusätzliche Bereinigungen vorgenommen werden. So, handelt es sich bei einer Kennzahl um eine Management Defined Performance Measures, dann sind bestimmte Angaben im Anhang zu machen. Und diese Angaben umfassen zuallererst einmal eine Überleitungsrechnung. Das heißt, man muss die Management Defined Performance Measures, die halt einen bestimmten Aspekt der finanziellen Leistung des Unternehmens aus interner Sicht widerspiegelt, auf die nächstgelegene, in der V&V gelegene Zwischensumme nach IFRS überleiten, also eine Überleitungsrechnung vorlegen und die einzelnen Überleitungsposten identifizieren und zu diesen Überleitungsposten auch angeben, wo die Beträge in der G&V enthalten sind. Also wenn ich Restrukturierungsaufwendungen bereinige, muss ich angeben, wo fliegen diese Kennzahlen in der G&V rein. Oder wo sind die entsprechenden Beträge in der G&V in welchen Posten enthalten. Dann eine grundsätzliche Erläuterung, aus welchen Gründen diese Kennzahl berichtet wird. Also in dem Sinne, warum spiegelt diese Kennzahl einen besonders wichtigen Aspekt auf die Sicht des Unternehmens auf einen bestimmten Erfolgsbestandteil wider? Warum ist es eine Erfolgskennzahl oder Management Defined Performance Measures aus Sicht des Managements? Eine Erläuterung, wie diese Management Defined Performance Measures berechnet wird und sofern vorhanden, falls sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in der Art und Weise der Berechnung ergeben haben, sind diese Änderungen zu erläutern. So, mit Blick auf unsere besondere Fragestellung gibt es noch drei Aspekte, die ich nochmal highlighten wollte. Und zwar sind diese Angaben zwingend im Anhang zu machen. In einer einzigen Anhangangabe. Also der Originalwortlaut ist in a single note, also an einer einzigen spezifischen Textziffer im Anhang sind diese Angaben zu den MPMs darzustellen. Wobei es nicht schädlich ist, das schreibt der ISB in Textziffer B132. Es ist nicht schädlich, wenn in dieser Anhangangabe weitere Angaben zu anderen Kennzahlen enthalten sind. Also beispielsweise, wenn ein Unternehmen die Angaben zu den MPMs zusammen mit Segmentangaben macht, dann ist das nicht schädlich. Vorausgesetzt, dass in dieser Textziffer im Anhang klar der Abschnitt zu den MPMs von anderen Angaben getrennt wird und das auch so klar voneinander abgegrenzt wird. Explizit auch nochmal in der Basis for Conclusion wird darauf hingewiesen, es muss im Anhang sein, eine Verweismöglichkeit auf andere Bestandteile des Abschlusses explizit ausgeschlossen. Das heißt, die Angaben zu den MPMs müssen im Anhang sein. Compliance by Reference ist nicht möglich. So, das erstmal als Überblick zu den MPMs nach IFRS 18. Dann hat die ESMA auch zu einer ähnlichen Fragestellung, wie wir sie hier heute diskutieren wollen, jüngst im Zusammenhang mit der Indossierung auch noch eine Verlautbarung herausgegeben zu IFRS 18 und auch nochmal die das Zusammenspiel mit den ESMA IPM Guidelines erläutert. Kern der Veröffentlichung, was sie erstmal herausgegeben hat im Februar, ist einerseits eine öffentliche Erklärung zu IFRS 18 und auf welche Aspekte man nochmal gesondert hinweisen möchte im Zusammenhang mit der Erstanwendung. Und zum anderen hat sie auch noch die Q&As zu den APM Guidelines im Hinblick auf IFRS 18 aktualisiert und einzelne Aspekte nochmal im Hinblick auf IFRS 18 klargestellt. Wenn wir uns das Public Statement, was die ESMA herausgegeben hat, zu IFRS 18 einmal anguckt, dann stellt die ESMA fest, dass zunächst einmal diese NPM-Angaben nach Ansicht der ESMA grundsätzlich im Einklang stehen zu den ESMA-APM-Guidelines. Die ESMA hat dieses Public Statement aber ja auch nochmal dazu genutzt, um bestimmte Aspekte herauszuarbeiten, die aus Sicht des Enforcers wichtig sind bei der Implementierung von IFRS 18 und auch der NPM-Angaben. Das ist zum einen mal der Aspekt der Public Communications, also das Definitionskriterium der öffentlichen Verwendung in der öffentlichen Kommunikation grundsätzlich eine Vielzahl von Formaten beinhaltet, wo NPMs enthalten sein können, außerhalb des Abschlusses. Dann hat die ESMA nochmal darauf hingewiesen, dass diese Rückausnahmen Kennzahlen, die keine NPMs darstellen, sehr eng am Standard auszulegen sind und nicht dazu führen sollten, dass man ihn sehr weit auslegt oder weiter auslegt als intendiert. Und zum dritten, ein Aspekt hat sie auch noch in Bezug auf NPMs hervorgehoben, nämlich die Widerlegung der Vermuten, dass eine Kennzahl nicht dem Management View entspricht, dass diese Widerlegung der Vermuten sehr gut zu begründen ist im Anhang. Last but not least, hat die ESMA auch noch ein paar, also neben diesem Public Statement, ausgewählte Q&As zu den ESMA-APM-Guidelines aktualisiert. Und da wollten wir nochmal einen insbesondere highlighten. Und zwar ist das ein Q&A, der auch die Verortung der ESMA-APM-Angaben im Verhältnis zu IFRS 18 eingeht. Und das ist jetzt relativ klein auf der Folie. Aber aus dieser aktualisierten Q&A geht hervor, dass nach den APM-Guidelines ein Compliance by Reference möglich ist, was nach IFRS 18 nicht möglich ist. Und die ESMA weist dann unverändert, und das ist Gegenstand der Aktualisierung, dann auch darauf hin, dass es unter den APM-Guidelines eine Compliance by Reference auf die Angaben im IFRS 18 Konzernanhang möglich ist, umgekehrt allerdings nicht, weil IFRS 18 es explizit ausschließt. Und damit übergebe ich gern an den DS20-Master.
Danke für die Blumen. Mir fiel gerade ein, was wir vielleicht auf der Folie auch nochmal oder in der Präsentation nochmal hätten bringen können, was wir nicht gemacht haben, deswegen sage ich jetzt. Der IFRS 18 regelt den Jahresabschluss. Ja, der Lagebericht wird zwar immer gern mit damit zusammengeworfen und wird ja auch zumindest in großen Teilen der Europäischen Union ja auch als Gesamtpaket mit dem Jahresabschluss berichtet, aber der Lagebericht gehört nicht zum Jahresabschluss. Demzufolge erstreckt sich der IFRS 18, was ja auf Angaben außerhalb oder auf Informationen außerhalb des Abschlusses abstellt, auch auf den Lagebericht, weil das eben auch ein Medium ist, was außerhalb des Abschlusses ist. Vielleicht vorangestellt. In der S20 gibt es ein paar Konkretisierungen zu der gesetzlichen Vorgabe, die wir aus der EU-Richtlinie auch in Deutschland umgesetzt haben. Diese Vorgabe ist die Angabe der bedeutsamsten finanziellen und auch nicht finanziellen Leistungsindikatoren. Was steht dazu in DS20 erstmal drin? Wir haben in DS20 eine Definition des Begriffs Leistungsindikator. Und das ist eine Größe, die der Beurteilung eines Aspekts der Unternehmensleistung dient, und diese Größe kann qualitativ und quantitativ sein. Wir haben darüber hinaus und da komme ich dann gleich auf der nächsten Folie drauf zurück, im gemeinsamen Fachausschuss im Zuge der Anpassung des DRS 20 an das noch nicht erschienene CSRD-Umsetzungsgesetz ja gesagt, wir wollen die Unterscheidung zwischen finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren DRS 20 stärker hervorheben. Ja, das passiert im Moment noch nicht so prominent. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass es in der Richtlinie und bislang im Gesetz noch nicht, aber mutmaßlich zukünftig auch im Gesetz, ja, eine Befreiung von der Angabepflicht bezüglich nicht finanzieller Leistungsindikatoren, dass diese Befreiung reinkommt, wenn jemand eben einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß ESRS macht. Diese Befreiungsmöglichkeit, die gab es in der Richtlinie auch schon vorher, hatte der Gesetzgeber nicht umgesetzt, ist aber, und so haben wir das in allen Entwürfen gesehen, also auch schon im ersten Teil des Dossiers Umsetzung CSRD, jeweils Referenten- Regierungsentwurf, dass eben diese Befreiungsmöglichkeit auch sicherlich vor dem Hintergrund der Entbürokratisierung mit in das Gesetz aufgenommen wird. Das macht eine Unterscheidung, und das war die Beschlusslage im GFA, zwischen diesen beiden unterschiedlichen Leistungsindikatoren nochmal wichtiger. Der DRS 20 enthält darüber hinaus auch noch Beispiele dafür, was denn finanzielle Leistungsindikatoren auch nicht finanzielle sind. Und unter den Beispielen sieht man Leistungsindikatoren, so viel auch schon mal an der Stelle, die jetzt nicht nur einen GOV-Bezug haben. Also Eigenkapitalrendite ist sicherlich etwas, das ist eine Verhältniskennzahl, Gesamtrendite auch, aber Working Capital beispielsweise ist eine reine Kennzahl, die aus Bilanzgrößen abgeleitet ist. Investition in Sachanlagevermögen ist, naja, etwas, was aus Bilanz, GOV nicht, Bilanz- und Cashflow-Rechnungen letztlich hervorgeht. Ja, aber die Nennung von Working Capital ist und auch immaterielles Anlagevermögen zeigt eben auch, dass wir hier diesen engen Fokus auf die GOV bei den finanziellen bedeutsamsten Leistungsindikatoren eben nicht haben. Es gibt auch Beispiele für die nicht finanziellen, habe ich schon gesagt. Die sind aber für unsere Diskussion heute gar nicht relevant, weil wir wollen ja sozusagen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten, die mit IFRS 18 und DRS 20 zusammenhängen. Und IFRS 18 adressiert keine nicht finanziellen Leistungsindikatoren, weil es ja nur Zahlen sind, die aus der GOV sozusagen abgeleitet werden. So, jetzt habe ich ja gesagt, wir haben diese Definition neu vorläufig beschlossen. Das ist hier ein Screenshot aus der aktuellen Arbeitsversion des DRS 20, aber die kennt ihr auch alle. Das ist die Definition des finanziellen Leistungsindikators, der dann zukünftig dann so eben vom Verständnis her ausgestaltet werden soll, dass es eine Kennzahl ist, die in Geldeinheiten ausgedrückt wird oder eben ein Verhältnis von einer in Geldeinheiten ausgedrückten Größe zu einer anderen nicht in Geldeinheiten ausgedrückten Größe, ist Teil C, weil Teil 3 ist, oder eben zwei in Geldeinheiten ausgedrückten Größe, wie zum Beispiel die Eigenkapitalrendite. Ne? Da haben wir das Verhältnis aus einer IOV-Größe und aus einer Bilanzgröße. Und der nichtfinanzielle Leistungsindikator soll, damit diese Definition eben auch alles umfasst, die Restmenge sein. Also alles, was kein finanzieller Leistungsindikator ist, ist nach dieser Definition ein nichtfinanzieller Leistungsindikator. Gibt es eine Frage? Damit greifen wir alles ab. Wir sagen, das eine ist definiert und das andere ist der Rest, dann ist 100% abgegriffen. Aber das wäre dann ein nicht finanzieller Leistungsindikator. Also ich gebe ja auch nichts Neues wieder. Das ist etwas, was wir im GFA schon mal diskutiert haben. Ne? Ja. Das wäre nach der Beschlusslage im GFA ein nicht finanzieller Leistungsindikator. Tanja? Hm? Die blaue Ergänzung, das ist nochmal eine, das darüber haben wir im GFA auch gesprochen, das ist eine Klarstellung zu der ursprünglichen Definition. Genau. Ja, CO2 pro Umsatz beispielsweise, das wäre nicht finanziell. Genau. Ich meine, wir können das Thema auch nochmal im Zuge der 20-Debatte auch nochmal aufmachen. Ne? Also weil ich nehme jetzt gerade so mit, es gibt jetzt doch noch ein paar Fragen oder Kritik daran. Das ist ungenommen.
Weil für mich sehr mit den Begrifflichkeiten non-financial und nicht finanziell.
Ja.
Weil wir das zum Beispiel im Zuge der Beschrift auch auf dem ESRD grundsätzlich bei uns auch intern versuchen, als nachhaltigkeitsbezogene Leistungsindikatoren umzudeuten. Mhm. Weil damit kommt man nämlich raus aus dieser Nummer, ja, da spielt ja doch ein Eurozeichen im Nenner. Ja. Das sind doch faktisch finanzielle Leistungsindikatoren. Also damit struggelt man zunehmend. Und es liegt aber meines Erachtens an der Begrifflichkeit des Non-Financial und des Nicht-Finanziellen. Und ich würde da immer noch mal ein Plädoyer geben, zu sagen, wir haben es verstanden, dass das Non-Financial, das haben wir auch intern immer so diskutiert, das Non-Financial war angelehnt an die Regulatorik. Die Begrifflichkeit, die wir jetzt lange genug verwendet haben. Aber wir müssen eigentlich an dieser Begrifflichkeit was
ändern. Die bleibt aber drin, ne? Weil der Paragraph 289 nach wie vor zwischen den finanziellen und den nicht finanziellen Leistungsindikatoren unterscheidet und dabei auch nicht klar wird, wie ist der Konnex zu nachhaltigkeitsbezogenen. Und der Konnex wurde da deswegen noch hergestellt, hast du im ESRS-Bericht nicht finanzielle Leistungsindikatoren drin? Das so steht es im Gesetz nicht drin, aber du musst sozusagen nicht finanziell im Lagebericht nicht mehr tun, wenn du einen ESRS-Bericht machst. Heißt in Klammern für mich, weil ja im ESRS-Bericht nicht finanzielle Leistungsindikatoren enthalten sind. Ich weiß es auch nicht, aber das ist sicherlich, das ist dann so. Aber das ist, wie gesagt, ich gebe da nur das wieder, was wir im GFA diskutiert haben. Ne? Also ich finde es wichtig.
Und damit würde er aber trotzdem aus der Berichterstattung rausfallen, künftig, weil ja in der Regel der ESRS nach ist befreit von der Berichterstattung, wo er nicht finanziert. Das stimmt auch wieder, aber dann zu freiwillig.
Ja, und wenn das für mich mal die richtige Frage ist, dann muss ich jetzt eigentlich auch falsch. Dann bin ich auch freiwillig drüber.
Ja,
freiwillig, aber weil ich schwer unter das sehen muss.
Ja, aber im Berichterstattung, wenn nicht finanziell entwickelt, führt sich ja immer an die Steuerung, das ist nicht relevant. Also insofern.
Ich kann ja auch ein Preisschild dran machen und bestimmte Dinge dann halt. Ne? Also ich zum Beispiel bei Toy, wenn ich jetzt die Busladung nehme, dann gegen einen Container einhalten, dann kann ich auch ein Preisschild dran machen, weil die auch immer wieder gehandelt werden. Ne? Also insofern. Das ist auch nicht finanziell wie Autoauslieferung, aber im Prinzip habe ich ja eine Kalkulationsgröße, mit der ich dann sozusagen einen Marktwert rein theoretisch zumindest oder vielleicht natürlich
möglich.
Genau, sowas halt.
Ja, aber ich denke mal, bei Energy Consumption kann ich auch schnell noch Zeiten dran kleben. Also deshalb stören wir uns an die nicht finanziell, aber ich sehe den Punkt, das stört mich auch im HGB. Weil es ist einfach Ja, also mir ist die Idee bei bald. Ja. Das ist ein Drop-by-Date. Eigentlich müsste die Grundlage für das KGB nochmal übernehmen.
So sieht's aus.
Ja, das haben wir bei Spanisch in der Reihe auch genommen.
Ja, aber das haben wir mehrfach adressiert, dass diese Befreiung schwierig ist. Und weil wir aber jetzt im Gesetzgebungsverfahren Teil 2 ja genau die gleichen Formulierungen gesehen haben, haben wir uns ja dazu entschlossen, gut, dann müssen wir etwas tun und sind bei dieser Definition am Ende gelandet. Können wir gerne nochmal separat, Entschuldigung.
Andersrum, also ich denke, das ist noch ein wichtiger Aspekt dabei, beim Verständnis der Finanzkrise, dass sehr flexibel auf einen zukommen, nur so könnte sein, ne? Ich habe noch nicht, nur weil das noch nicht abgeschlossen ist, dass es so weit ist.
Wer weiß, was wir davon ändern an der Regierung jetzt. Quatsch, das kommt ja aus der Liste.
Eine Erklärungszahl, die
im deutschen
Bundestag bleibt. Das war
dauert noch
ein Jahr. Und ich würge die Diskussion ungern ab, die ist wichtig und vielleicht sollten wir sie auch nochmal führen im Fachausschuss. Ich würde jetzt mal weitergehen. So, was haben wir für Angaben in der S20? Da haben wir einmal etwas in dem Teil, den wir auch als Wirtschaftsbericht bezeichnen. Das ist die Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs und der Lage. Dort kommt das auch eigentlich her aus dem Gesetz. Ne? Das sind die bedeutsamsten finanziellen, nicht finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen. Wir schreiben in DS20 auch, es handelt sich dabei um jene Leistungsindikatoren, die auch zur internen Steuerung herangezogen werden. Also die Steuerungsrelevanz ist dort maßgeblich dafür, ob ein Leistungsindikator eben im Wirtschaftsbericht mit angegeben wird. Der S20 sagt auch noch, wenn es Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gibt, dann müssen wir die auch darstellen und erläutern. Sollen bei den finanziellen Leistungsindikatoren auch noch eine Bezugnahme auf die im Abschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben machen. Sollen auch die Berechnung darstellen, soweit dies nicht im Anhang erfolgt. Da schließt sich nachher auch der Kreis oder ein Teil des Kreises zu IFRS 18. Was auch die Überleitungsrechnung auf Abschlusszahlen angeht, wenn das sinnvoll auch möglich ist. Es gibt jetzt noch zusätzliche Angaben für die bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die stehen jetzt hier auf der Folie drauf, die würde ich aber mal weglassen, weil um die kümmern wir uns im Zusammenhang mit MPMs nach IFRS 18 ja nicht. Da war die Prognosen noch drin. Ja. Oder?
Ich bin das gerne zu lesen. Das kommt in den Wirtschaftsbericht.
Die Prognosen müssen Aussagen zur erwarteten Veränderung gegenüber dem entsprechenden Istwert des Berichtsjahres enthalten. Ach so, das ist. Verstehe. Ja, dann fehlt das hier. Schauen wir nochmal nach, okay? Ja. Gut, also das ist jetzt das Thema zur Prognose. Ne? Also die Leistungsindikatoren sind zu prognostizieren. Die finanziellen und die, also die bedeutsamsten finanziellen, bedeutsamsten nicht finanziellen. Hier haben wir auch einen Prognosebericht, sozusagen die Vergleichsmöglichkeit, mit dem Istwert des Berichtsjahres. Was die Bestimmung zu den nicht finanziellen Leistungsindikatoren angeht, das lassen wir weg an der Stelle. So, und dann haben wir uns mal jetzt Gedanken gemacht, was haben wir jetzt an Überschneidungen zwischen dem, was wir aus IFRS 18 sehen und dem, was wir im DS20 sehen. Erstmal was die Merkmale angeht. Wir haben in DS20 ja das Merkmal, beziehungsweise die Definition. Ein Leistungsindikator ist eine Größe, die der Beurteilung eines Aspekts der Unternehmensleistung dient. Das sehen wir nach 4, Vers 18 für die MPMs genauso. In der 20 steht auch noch, die Größe kann qualitativ oder quantitativ sein. In IFRS 18 geht es um quantitative Größen, weil die müssen immer aus der GOV prinzipiell abgeleitet sein. Die sind in Geldeinheiten ausgedrückt, die finanziellen Leistungsindikatoren. Das ist in IFRS 18 analog. Wir sagen ja darüber hinaus in DS 20 noch, wir haben das Verhältnis aus zwei in Geldeinheiten ausgedrückten Größen. IFRS 18 sagt Beschränkung auf Zwischensummen, das heißt keine Verhältniskennzahlen mit sozusagen nur zum Teil Verhältniskennzahlen. Also wenn eine Verhältniskennzahl in IFRS 18 oder andersrum, wenn eine Verhältniskennzahl berichtet wird, dann ist der Teil, der aus der GOV kommt, das sagt der Ilka schon, der ist dann sozusagen, gilt dann als, das ganze Ding gilt dann als MPM, ne, gemäß IFRS 18.
Die Zelle oder eine Größe.
Okay. So, dadurch, dass wir die Beschränkung auf die GOV haben, sind die Beispiele, die DRS 20 bringt und die jetzt reine Bilanzgrößen sind, wie Working Capital oder Eigenkapitalrendite, das ist keine reine Bilanzgröße, wäre hier auch, sage ich mal, keine Identität zwischen den beiden Begrifflichkeiten. Ja, also die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren sind demzufolge aus unserer Sicht nicht deckungsgleich. Die Definition der MPMs nach IFRS 18 ist deutlich enger. Das heißt, dass nicht jeder bedeutsamste finanzielle Leistungsindikator, wie wir es in DS 20 kennen, auch die Definition eines MPM erfüllt. Aber umgekehrt ist das wahrscheinlich schon der Fall. Das ist der erste Teil der Diskussion. Der zweite Teil der Diskussion, das sind die Angaben. Ich habe es vorhin ja kurz aufgelegt. Ne? Wir müssen in DS 20 oder gemäß DS 20 müssen wir eine Bezugnahme auf die Beträge und Angaben herstellen, die im Abschluss stehen. Wenn nicht im Anhang, sollen wir auch die Berechnung darstellen und wir sollen eine Überleitungsrechnung auf Abschlusszahlen in den Lagebericht aufnehmen, sofern dies sinnvoll möglich ist. So, wir haben in DRS 20 kein Verweis oder auch Hinweis auf die Darstellung der Berechnung im Anhang. Und, das ist nur beschränkt auf die Bezugnahme auf Beträge und Angaben. Das kann dazu führen, dass eine Überleitungsrechnung auf Abschlusszahlen mehrfach berichtet werden, wenn das MPM sind. Ja. Nämlich im Anhang, weil IFRS 18 sagt, das muss im Anhang stehen, muss ja auch im Jahresabschluss stehen und dann zusätzlich im Konzernlagebericht nach DRS 20. Man hätte das dann wahrscheinlich dann in vielen Fällen doppelt. Eine Stelle oder eine Sache, die wir dem Fachausschuss noch mitgeben wollten, ist, dass es kürzlich vom IDW dazu eine Verlautbarung gab, IFRS 18 Darstellung, Angaben, Abschluss. Da steht auch nochmal wiederholt, was in IFRS 18 auch steht, nämlich, dass man vom Anhang nicht in den Lagebericht verweisen darf. Und im umgekehrten Fall hier eine Empfehlung jetzt ausgesprochen wird, es empfiehlt sich, einen Verweis vom Lagebericht in den Anhang vorzunehmen. Ja, wir haben dann genau den Fall, es passiert im Anhang, die Überleitungsrechnung, und dann muss ich es nach DRS 20 ja nicht machen. Aber ich muss auch nach DRS 20 nicht sagen, guck mal, steht im Anhang. So, und IDW sagt jetzt, das ist empfehlenswert, auch wenn es im Gesetz nicht steht, dann genau in so einem Fall zu sagen, die Darstellung bzw. die Darstellung der Berechnung befindet sich auf Seite sowieso im Anhang. Das waren unsere Ausführungen dazu. Wir haben jetzt zwei Fragen. Einen Teil davon haben wir ja schon diskutiert. Fragen, Rückfragen, Anmerkungen zu unseren Ausführungen. Wir haben mitgenommen, dass auf der Folie noch das Thema soll ist fehlt. Und die Frage ist, haben wir hier einen Handlungsbedarf in Bezug auf DRS 20? Entschuldigung?
Ich hatte sogar seine Beobachtung jetzt
gemacht. Genau. Genau. Genau, wir wollten das erstens euch vorstellen und zweitens mal so eine Stimmungslage einsammeln. Haben wir Handlungsbedarf, was DRS 20 angeht? Was man machen könnte, ist eben einen Paragraphen hin mit aufzunehmen, in dem sinngemäß steht, es wird empfohlen, in so einem Fall auf die Überleitungsrechnung im Anhang zu verweisen oder einen Hinweis zu geben, wie ich es gerade erläutert habe. Aber das gibt es im Moment ja, wie gesagt, auch nicht in DRS 20. Ja, okay, guter Punkt. Wenn man es unter die Bedingung stellt, erfolgt die Berechnung im Anhang, wird ein Hinweis darauf empfohlen. Dann hat man zumindest den Fall abgedeckt, Gero, den du ansprichst, ne, weil das 18 natürlich nicht für die HGB-Bilanzierung gilt. Okay.
Wenn du mal machst, was uns für hilfreich findet, kann ich das hier jetzt niemand da uns verweilen.
Ja, wobei, wir jetzt hier noch was angefangen, hilft das überhaupt? Weil wir haben vorne die geschlossene Darstellung. Mhm. Die geschlossene Darstellung darf doch nach DS20 nur gebrochen werden, wenn ein handelsrechtlich legitimierter Verweis stattfindet.
Ja, das spielst auf das Prinzip Vollständigkeit Klarheit an, wo wir vorhin den Ausnahmekatalog haben, das stimmt jetzt nicht legitimiert.
Ich würde schon mal die gleiche
Diskussion
sehr früher bei F&E. Wir haben nämlich F&E-Angaben im IFRS-Anhang, die sich teilweise mit dem F&E-Bericht im Lagebericht doppeln. Und da hatten wir gesagt, das ist kein gesetzlich legitimierter Verweis. Dementsprechend darf man da nicht verweisen. Also ich hätte da eher das Problem, dass der DRS20 in seiner jetzigen Form mit den Grundsätzen einen IFRS-Verweis überhaupt nicht vorsieht.
Excel 104, die Berechnung finanzieller Leistungsbedingungen darzustellen, sofern es nicht im Konzern ankommt.
Genau, gibt's keine Empfehlung, keinen Hinweis darauf, dass ein Hinweis angemessen sein könnte.
Dann würde ich da Texte bekommen. Ja, aber ich habe es immer verstößt gegen die Grundsätze.
Nee, aber es ist kein Verweis, Christian.
Sofern?
Ja,
okay.
Machen oder nicht machen? Ja.
Das heißt, ich müsste nicht mal verweisen.
Nein, genau.
Verweisen.
Also, Christian, entschuldige, oder würdest du sagen, dass das impliziert, dass ich eigentlich gedanklich dann einen Verweis setzen müsste oder einen Hinweis?
Wenn es so steht, dann muss ich mal einen Verweis
machen. Nein, muss ich nicht, genau.
Dann muss man selber die Angabe suchen, weil die Angabe dort findet.
So ist es im Moment in der 20 geregelt, genau.
Okay, wenn das macht wird.
Also ich nehme jetzt erstmal Folgendes wahr. Nicolette ist eher so ein bisschen in favor, dass man so eine Verweis- oder Hinweisempfehlung mit aufnimmt. Till Kohlschmidt hat gesagt, nee, Christian, bist du jetzt...
Wenn wir einen Verweis kodifizieren, dann widerspricht er den Grundsätzen.
Auch wenn wir es mal als Empfehlung aussprechen.
Ja, weil dann... fehlt da nicht mehr Angabe.
Na gut, die würde jetzt ja...
Aber weiß man sie nicht mehr, steht das voll.
Na doch.
Die halt auch beschweigen können. Dass
Ich finde auch die vorherige, es ist eine Angabe, die gefordert ist, die nicht mehr gefordert wird, wenn sie im Anhang steht.
Das
ist ein Grundsatz, das ist verschlussgehende Vollständigkeit.
Da passt dann überhaupt nicht.
Also.
Der Verweis kann dann nicht schädlich sein, wenn ich noch nicht verschweigen konform bin. Glaube ich nicht nennen.
Genau.
Das kann ich ganz selten ausgeben.
Das wäre gut.
Ich frage, ob wir zufrieden sind, auch Lagebericht aufzunehmen, um es geschlossen zu halten. Also, dass wir diesen Verweis im
Lagebericht
geben. Und dort eine zwingende Doppelung uns wünschen.
Also Redundanz ist auch doof.
Aber
gut, was machen wir jetzt damit?
Also, ich sehe gar nicht, dass wir uns noch haben, wenn es so um nach Indikator auf der, sagen wir mal, vorhin gibt. Das ist ja der Ergebnis, der sowieso, wenn wir sozusagen jetzt eine DS20 überarbeiten, ja sind. Vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen auf.
intuitiv.
Ich weiß nicht, ob die nur fragen, ob es auf die Handelaufnutzungsgrenze abnimmt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob die total lost waren, dass niemand mal was da machen würde. Ich glaube, das ist ganz gut, ist ja auch gut, also gerade für Education, die wir auch machen, dass wir mal den auch aufeinander zu stellen. Aber die eine Frage, die ich eher hatte, aber das ist meistens praktisch noch gar nicht so hochgekommen, es ist ja noch, es gibt in IFRS 18 ja noch, dass das mit dem Multiplan aufwärmt, so eine Ausnahme, dass ich Liberland nicht machen muss, wenn das eine Kennzahl ist, die sich aus gesetzlichen Vorschriften ergibt. Also sprich, ich habe irgendwas da aus und immer auf Basis eines HGB-Ergebnisses, und deswegen habe ich eine HGB-Ergebniskennzahl irgendwo anerkannt. Wohl, dann ist dazu keine Überleitung zu machen, weil das sozusagen eine aus anderen gesetzlichen Grundlagen kommende Zahl ist, die ich nicht auf die IFRS-Zahl überleiten. Es könnte also tatsächlich jemand auf die Idee kommen, oh, diese finanziellen Datenindikatoren sind ja gesetzlich vorgegeben, die Angabe fehlt. Mhm. Und deswegen muss ich zu all diesen Zahlen keine Überleitung.
Boah.
Das funktioniert aber nicht, weil das ausgegebene von diesem übergeordneten Kriterium, es muss eben, also es sind immer Sachen drauf gegeben, die, ich nenne es mal einfach Euros.
Genau, ich glaube, dadurch wird ja, das wird gekackt.
Das wäre eher was für mich gedacht.
Und das weiß ich noch gar nicht, ob wir das überhaupt in DS 20 reinschreiben könnten, weil wir damit IFRS 18 konkretisieren würden. Das ist eigentlich eine Interpretation.
Eine eigentliche Interpretation, wenn ich das immer die Leistung. Also ich bin auch noch nicht ganz schlüssig. Nur so könnte es halt drin stecken, wie du gesagt hast. Richtig und üblich macht es das auch nicht. Die Beispiele müssen die jeweils auch nicht.
Also ich nehme jetzt eins aus der Sitzung mit, es gibt zumindest spontan keinen dringenden Handlungsbedarf. Ja. Gut, das ist ja auch ein Ergebnis.
Es gibt ja auch in beiden Zeitschriften. Im Diskussionsverhältnis mit dem Scope großes Kapitalgesellschaft. Das hat ja noch eine Folge geguckt, außerhalb von ESS, muss ich nur sagen. Ne? Also die Idee muss man nicht so ein bisschen. Das ist
so, dann, glaube ich, kommen wir zum Ende des Agenda-Punkts.
Ganz herzlichen Dank.